Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Hallo zusammen, heute reden wir darüber, ob Barrieren bei der Bewerbung etwas Gutes sind, wenn sie den Fehler zweiter Art bei der Dokumentenanalyse auflösen. Das klingt jetzt erstmal irgendwie klobig. Was bedeutet das? Wir hatten das in der Folge mit dem Professor Dr. Cunning ja auch schon mal ganz konkret benannt. Die Dokumentenanalyse, also das CV-Screen, sich Lebensläufe angucken, Mindestanforderungen rausgucken und zu schauen, ist ein grundsätzlicher Match zur Rolle vorhanden oder nicht, ist etwas, was sehr fehleranfällig ist, weil nicht alle Lebensläufe gleich gestaltet sind, weil nicht alle Informationen dort drin sind, weil Menschen Informationen beim Gucken individuell verarbeiten, weil auch gerade das Look and Feel von CVs nicht immer gleich ist. Manchmal ist es leicht, was zu lesen, manchmal ist es schwer, was zu lesen. Und deshalb passiert es sehr häufig, dass wir vielleicht Menschen aussortieren, bereits in dieser Phase, die den Job aber richtig gut könnten. Und das größte Thema dabei ist, dass diese Menschen nie die Möglichkeit haben zu beweisen, dass sie eigentlich vielleicht der beste Fit sind für die Rolle, weil wir nie mit denen reden. Und das ist das, wo wir ein bisschen drauf gucken wollen, was Barrieren in dem Bewerbungsverfahren hier Gutes leisten können, um dem ein bisschen entgegenzuwirken.
Ja, ist ja auch so ein bisschen der Punkt, ne? Es ist ja mittlerweile im Jahr 2025 haben wir ja viele One-Click-Through-Bewerbungen, ne? So nach dem Motto, viele BeraterInnen, die durchaus sagen, hey, macht's den KandidatInnen bitte so einfach wie nur eben möglich, ne? Und dann hast du mittlerweile ATS-Systeme, die mit LinkedIn verknüpft sind. Also du hast ja technisch gesehen sind wir da, glaube ich, alle gut unterwegs, dass man das so barrierefrei wie nur eben möglich kann. Aber da bin ich nur bei der technischen Natur, ne? Da sollte es definitiv barrierefrei sein, dass es einfach ist, sich irgendwo zu bewerben. Aber uns geht's ja heute um andere Barrieren.
Ja, total. Und ich bin auch ganz klar jemand, der dort das Lager ein Stück weit gewechselt hat, weil ich war mal auf der Seite und habe gesagt, das muss alles so leicht wie möglich sein, weil es ist ja schwer, Leute zu bekommen und es darf nicht, wir dürfen nicht endlos viele Reiter ausfüllen müssen, es darf kein Account geben und sonstige Themen. Da habe ich für mich gelernt, eine etwas differenziertere Meinung zu haben. Warum? Weil ich wurde tatsächlich von dem geschätzten Kollegen Sören Frickenschmidt damals auch ein bisschen überzeugt, weil er sagte, ja, komplett barrierefrei ist eine Sache, aber dann bekommt man auch viele Bewerbungen, die man vielleicht gar nicht will, weil es dann zu leicht ist. Und es ist wichtig, gewisse Informationen bereits bei einer Bewerbung schon zu haben, die nicht nur der Lebenslauf sind. Zusätzlich habe ich mal einen Vortrag gehört zum Thema Proof of Concept in dem Personalwesen. Proof of Concept ist etwas, wo quasi gerade so in der Bitcoin-Bereich so ein kleines bisschen, entschuldige, Proof of Work heißt das, also ein bisschen dahinter geht, dass wenn du an neuen Bitcoin-Code arbeitest, du, wenn du den Proof of Work schaffst, letztendlich den Coin als Belohnung bekommst. So ist ja die quasi das Mining dort aufgebaut. Wenn das jetzt in den Details nicht richtig ist, verzeiht mir, ich bin kein Bitcoin-Experte und auch kein Blockchain-Experte, aber so habe ich es mir gemerkt. Und dieses Proof of Work auf Bewerbung umzumünzen, finde ich an für sich eine gute Idee. Dort zu sagen, eine gewisse Barriere ist notwendig, um vielleicht auch juristisch zu sprechen, zu sagen, um ein Interesse auch zu äußern. Also zu sagen, ich bin interessiert und ich bin bereit, einen gewissen Weg dafür zu gehen. Und zeitgleich dann, das Unternehmen ist dann bereit, sich das auch genauer anzuschauen. Weil wenn es zu leicht wird, führt es dazu, dass man irgendwie wahllos überall seinen Lebenslauf hinschickt und vielleicht selber sich nie meldet oder gar nicht großes Interesse hat. Und das fand ich einfach eine spannende Gegenbewegung zwischen, es soll so leicht wie möglich sein und möglichst gar keine Widerstände dort haben zu, mein Weg ist jetzt, es muss so leicht wie nötig sein und nicht mehr so leicht wie möglich.
Ja, so leicht wie nötig klingt ganz gut. Dem kann ich eine ganze Menge abgewinnen, weil der Aufwand im Bewerbermanagement, wenn dann tatsächlich hunderte von Bewerbungen reinrauschen, wo man dann sehenden Auges direkt weiß, da war nicht mal ein Mensch mit involviert, sondern das war wahrscheinlich sogar eher eine automatisierte Kacke oder sowas, ja. Dann muss man sich ja trotzdem damit beschäftigen. Ja, du gibst dem Ganzen ja eine gewisse Ernsthaftigkeit. Du hast ja ein starkes Interesse, diese Position zu besetzen. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren an der einen oder anderen Stelle, ich meine, wenn wir das differenziert betrachten, dann treffen wir uns immer irgendwo in einem Graubereich. Ne? Es ist nie irgendwie ganz, ganz schwarz oder ganz weiß oder sowas. Und dass man es, also dass man Bock auf Bewerbungen macht, ja, aber dass es quasi nur so One-Click ist, da bin ich auch noch nie ein großer Freund davon gewesen, weil dann hat man nämlich wirklich die Tatsache, und ich bin ja jetzt nicht so tief in der Materie wie du, aber wenn dann schon die Leute um die Ecke kommen oder kommt jetzt die hundertste Bewerbung aus Indien oder Pakistan. Das hat überhaupt nichts mit diesen Menschen aus diesem Land zu tun. Im Gegenteil, ne? Aber dann weißt du genau, okay, ich beschäftige mich wieder, ich bin vielleicht aus einem anderen Flow raus und es spammt mir halt auch mein ATS zu, ne? Und dann komme ich nicht zum Wesentlichen. Und von daher, das glaube ich, differenziert zu betrachten und da auch durchaus Barrieren einzuführen, dass es gewisse Mindestanforderungen auch gibt und die benannt werden zu Beginn, setzt natürlich dann direkt auch einen Funnel und das ist auch okay.
Ja, auch eine Gegenmeinung zu dem Thema sehr globale und sehr viele Bewerbungen, die vielleicht dann zu leicht einfliegen, ist auch auf der Gegenseite zu zeigen, was genau will die Rolle und was ist wichtig, damit vielleicht auch dort beim Bewerbungsprozess wahrgenommen wird, oh, es passt nicht hundertprozentig. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und ja, wenn wir jetzt zurück zum Thema in Anführungszeichen gehen, ist Dokumentenanalyse, also CV-Screening, ist sehr fehleranfällig und der Fehler zweiter Art ist sehr, sehr relevant. Wie kann man dem ein Stück weit entgegengehen? Man kann ihn nie, glaube ich, lösen. Das ist auch, was dahinter steckt. Aber wenn man in seinem Auswahlverfahren relevante Fragen mit Anforderungsbezug zum Job hat, und ich rede nicht davon zu fragen, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, wo sehen sie sich in 5 Jahren oder sonstiges. Es gibt ja alles Mögliche. Oder seitenweise Dokumente oder, ich sag mal, Formulare, wo man seinen Lebenslauf nochmal übertragen muss. Das meine ich nicht. Das gehört alles weg. Der Teil gehört auf Minimum reduziert. Kontakte, CV hochladen und danach anforderungsbezogene Fragen zum Job, das ist das, wovon ich spreche. Und das kann alles Mögliche sein, ja. Von hast du ein gewisses Wissen, hast du vielleicht auch zum Beispiel einen Führerschein, ja oder nein, weil es einfach super wichtig ist für die Rolle. Wie steht dein Fachwissen zum Thema X? Wie bist du vielleicht auch mal in der Situation vorgegangen? Auch das kann funktionieren. Und das sind Themen, die man bei einer Anforderungsanalyse rauskriegt, tatsächlich ganz am Anfang im Gespräch mit dem Fachbereich, indem man einfach sagt, hey, sehr wahrscheinlich bekommen wir ja Bewerbungen auf die Stelle. Welche Informationen wären dir außerhalb dem Lebenslauf eigentlich so wichtig, dass du sie gerne auf den ersten Blick sehen wollen würdest? Und Dann kommen wir häufig zu so einen Themen wie, ja, es ist wichtig, dass hier ein Gabelstapler-Führerschein da ist oder es ist super wichtig, dass die Person er fließend Deutsch sprechen kann, weil die Kundinnen, die Schnittstellen, da können nicht alle nur Englisch und trotzdem ist es wichtig für die Rolle. Deshalb muss ich sicherstellen, dass der Kontakt auch weiterhin möglich ist. Und ich habe hier auch die bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit auch beizubringen, kann aber nicht von Null starten. Ja, oder es kann auch mal sein, es geht tatsächlich gar nicht ohne, weil das Team braucht jetzt jemanden, der direkt einsteigen kann. Das Einlernen ist nicht möglich. Ja,
ja. Ja, gibt ja gewisse Jobs, wo einfach ein, muss ja gar nicht ein Gablerfahrer-Führerschein sein, kann ja auch was ganz anderes sein, ne? Also wenn ich irgendwo im Rettungsdienst unterwegs bin oder so, dann ist halt ein Führerschein, ist nun mal im Straßenverkehr in Deutschland notwendig und da will auch kein Arbeitgeber irgendwie an den Karren gepisst werden, wenn das so nicht der Fall ist. Bin mir zwar nicht ganz sicher, ob Notärzte mal nach dem Führerschein gefragt werden, wenn sie über die Straße pesen, aber das ist eine ganz andere Sache. Da muss man ja auch als Arbeitgeber sauber bleiben, sonst kann es da richtig, richtig fette Strafen geben. Und deswegen, wenn das eine harte Anforderung ist, was ich schon ein paar Mal gesehen habe, Arthur, ich bin gespannt, wie du das siehst, Ich bin ja auch durchaus in dem ein oder anderen Bewerbungsprozess und check das immer mal gegen, was da so abgeht. Da habe ich jetzt das ein oder andere Mal schon gesehen, Berufserfahrung in Jahren, also gerade so Führungsverantwortung. Dann steht da, wie viele Jahre Führungserfahrung in Jahren haben Sie? So, und dann gibst du da eine gewisse Zahl ein. Ist ja auch irgendwo eine gewisse Barriere und ist auch tatsächlich dann bei einigen Prozessen eine Mindestanforderung gewesen. Interessanterweise habe ich von diesen Firmen nie wieder irgendwas wieder gehört, ne? Wie stehst du dazu oder was meinst du dazu?
Ja, also ich glaube, Berufserfahrung in etwas ist kein Indikator dafür, dass das auch jahrelang gut gemacht wurde. Da sind wir uns, denke ich, sehr einig. Zeitgleich kann es schon helfen, bis zu einem gewissen Grad dahinter Seniorität in gewissen Themen zumindest mit abzuklopfen. Also ich würde jetzt das nicht konkret verneinen. Für mich wäre es da einfach wichtig, was will ich damit erreichen? Mhm. Wenn man damit erreichen will, dass dem Bewerbenden klar ist, okay, hier ist eine gewisse Vorerfahrung einfach wichtig, weil die Rolle eben eine Komplexität an Personensituationen hat, die Führungserfahrung oder erste Führungserfahrung notwendig machen, dann ist das ja auch eine Art der Selbstselektion. Wenn das Unternehmen für sich sagt, es braucht auf jeden Fall 5 Jahre Erfahrung und ich mache das hart daran aus und da kommt jemand mit 3 Jahren Erfahrung, bringt aber alles andere mit, dann würde ich mich schon fragen, ob das der richtige Weg ist, auszusieben. Es könnte aber der richtige Weg sein, um Informationen, die relevant sind, zu gewinnen. Wobei ich finde, sowas, ganz ehrlich, das sieht man zum Beispiel sehr gut im Lebenslauf. Und ich würde da vielleicht eher andere Fragen stellen. Ja.
Ist ja auch wirklich, also Berufserfahrung in Jahren, also alleine die Zahl sagt ja tatsächlich noch nichts aus, ne? Und jetzt, wenn man sich meinen Lebenslauf auch mal nur kurz anschaut, dann war ich schon als zivildienstleistender Führungskraft. Es stand nur nirgendwo, ja, aber ich habe die trotzdem eine gewisse angeleitet oder auch in werkstudierenden Rollen hatte ich Menschen, die ich angeführt habe, denen ich gesagt habe, was sie zu tun haben. Ne? Und dann bist du auf einmal in so einer Diskussion, ist das jetzt schon Führungserfahrung oder kann das weg? Ne? Aber ja.
Absolut. Also ja, erstaunlicherweise gibt's das dann auch und es muss halt gut durchdacht sein, das ist der Knackpunkt. Und wichtig ist da auch, sich so ein bisschen Gedanken zu machen, was für Arten von Fragen gibt es eigentlich und was kann ich gut eigentlich dort auch einbauen, weil es gibt aus meiner Sicht sehr, sehr relevante Themen, die auch dann in dem Moment gut beantwortbar sind. Das kann etwas sein wie eine Skala. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut schätzen Sie Ihr Wissen ein in dem Thema X? Und das muss dann wirklich auch Fachwissen sein, weil alles andere ergibt irgendwie für mich weniger Sinn. Und wenn dann jemand sagt, ich sehe mich hier bei einer 8, ich habe da viel Wissen und das ist wichtig für die Rolle, ist es sinnvoll, dann danach weitere Fragen in der Richtung zu stellen. Vielleicht auch sowas mit Multiple Choice oder einfache Choice, wo man auch Antworten vorgibt und sagt, was davon ist denn aus deiner Sicht richtig? Ja, auch wieder Fachwissen, wenn notwendig. Was auch funktionieren kann, sind dann auch konkrete Fragen, wie würdest du dieses Thema eingehen oder was ist dir wichtig in dem Zusammenhang, wenn es Fachwissen angeht, mit einer gewissen Situation, wo man auch einen Freitext hinterlegen kann, um die Möglichkeit zu geben, sich so ein bisschen auch mehr als nur Ja, Nein zu sagen, damit man auch sieht, okay, wie geht da jemand dran, wie tief ist wirklich das angegebene Wissen zu etwas vielleicht, ja, und so dann einen gewissen Transfer auch schaffen kann. Auch das ist für mich super spannend, dann auch reinzulesen, was ist da. Es muss durchdacht und miteinander zusammenhängend sein. Und es kann nicht alles vorab erfragt werden. Das funktioniert einfach nicht. Spannend für mich ist dann immer zu gucken, zum Beispiel eine Skala plus so eine Fachfrage und dann zu sehen, was gibt die Person an Wissen und wie ist die Frage dann auch beantwortet? Und das geht in beide Richtungen. Wenn einer sagt, ich habe sehr viel Wissen, aber ist dann in der Fachfrage sehr, sehr weit weg von dem, was eigentlich hinter dem Wissen stecken sollte, dann ist da entweder oben die Frage nicht präzise genug gestellt worden und es wurde falsch verstanden oder es ist eine Selbstüberschätzung da oder die Frage wurde vielleicht nicht hundertprozentig wahrgenommen, aber man hat schon einen ersten Indikator, wohin geht die Reise. Andersrum betrachtet, wenn er sagt, meine Skala, ich habe da eins, ich habe gar kein Wissen, dann weiß man, okay, da ist jemand super transparent und gut. Und wenn man dann guckt, was hat die Person eigentlich recherchiert und rausgefunden zu dem Thema, obwohl wenig Wissen da ist, dann ist das auch schon mal ein guter Indikator zu wissen, wie stark ist auch der Wille, sich in das Thema reinzudenken. Auch das, denke ich, sollte nicht außen vor gelassen werden.
Ja, total.
Jetzt kann man jetzt darüber reden, Stefan, in Zeiten von ChatGPT, ja, wie viel Objektivität steckt dahinter, wie viel Person steckt dahinter? Klar, das lässt sich nutzen. Ne?
Ja, haben wir ja auch in einer anderen Episode auch schon mal angeschnitten, das Thema. Ne? Also wäre blöd, auch aus bewerbenden Sicht das nicht zu nutzen. Nur es kommt irgendwann raus, ob man nur gut drin war, ChatGPT zu nutzen. Dann ist ChatGPT-Kompetenz hoch, aber nur Nutzung des Tools. Oder habe ich tatsächlich wirklich irgendwann ein Fachwissen aufgebaut und habe sozusagen meine eigene Expertise beschleunigt? Ja, also das mache ich ja zum Beispiel auch. Ich habe eine gewisse Expertise in manchen Themen, aber ich hole mir Effizienzen über ChatGPT raus, ne? Beispielsweise beim Erstellen von LinkedIn-Beiträgen. Ich bin nicht die kreativste Natur auf diesem Planeten, das weiß ich. Entsprechend hole ich mir das sozusagen dazu. Aber wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitze, dann würde ich das versuchen, irgendwie auch wieder anhand einer überfachlichen Kompetenz herauszufinden. Und dann bist du wieder bei einer sauberen Anforderungsanalyse. Ne? Also es hängt wieder alles ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und das am Ende des Tages ist es halt nicht so easy und einfach mal eben Stellenanzeige hochgeladen und gucken, was reinkommt. Die Zeiten gab es eigentlich noch nie, wenn man vernünftige Personalauswahl betreiben wollte. Und jetzt sind wir halt in einer Zeit, wo manche Player mit reinkommen, wie beispielsweise die KI, was wir auch wiederum im Vorfeld mit bedenken sollten. Ne?
Ja, und ich sehe das sehr ähnlich. Klar, natürlich, also jeder kluge Mensch nimmt sich in dem Moment Zeit, der das Wissen vielleicht nicht in aller Tiefe hat und recherchiert und guckt und schaut nach und gibt dann auch die Antwort basierend auf der eigenen Recherche. Das muss man bei so einem Vorabfragen auch wirklich bedenken und das ist auch einfach Teil der Auswahlmethodik dann. Und ein Punkt, den ich hier ganz wichtigerweise machen will, solange es keine harten Kriterien sind, sowas wie, es braucht auf jeden Fall einen Führerschein, ja, sollte man durchaus eine Entscheidung treffen, basierend auf der Menge an Bewerbungen, aber im Zweifel im Dialog bleiben. Ja, also, ja, dass man dort trotz alledem eine gewisse, wie formuliere ich das, Offenheit hat, vielleicht auch Gnade vor Recht walten lässt. Und hier dann doch lieber mit mehr als mit weniger Leuten redet, ist ganz, ganz wichtig. Wenn nicht die Menge an Bewerbungen so groß ist, dass man irgendwo Entscheidungen treffen muss, dann ist es so. Das gehört eben auch zum Spiel dazu. Dann haben wir mal ein anderes Thema, nämlich Menge. Und das gehört für mich genauso dann zu der Entscheidung. Und das ist mir in dem Sinne einfach ganz wichtig. Ja, können Sie auch noch mal versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Aber vielleicht erstmal als kurzen Punkt, wie würdest du dieses Thema wahrnehmen? Also ja, klar, da hat man ja viele Infos, aber da dann nicht miteinander zu reden und im Dialog zu bleiben, fühlt sich für mich nicht richtig an. Hast du da irgendwelche Erfahrungen in der Richtung gemacht?
Fühlt sich für mich auch nicht richtig an, wenn ich so zurückblicke. Also alle Diskussionen, die man mit Führungskräften geführt hat auf Basis einer Dokumentenanalyse und man hatte tatsächlich dann vielleicht nur den CV vor 2 Jahrzehnten, vielleicht auch noch ein Anschreiben oder sowas, ne? Alle Gedanken, die man sich im Vorfeld gemacht haben, beruhen dann ja auf Annahmen, eben weil ich mit dieser Person einfach auch nicht gesprochen habe. Ne? Deswegen würde ich auch immer dazu plädieren, ich glaube, das kommt in mehreren Episoden bei uns durch, insbesondere von deiner Seite, wenn ich da mal irgendwie einen Hänger habe und nicht weiter weiß, rufe ich die Person einfach mal direkt an. Und wenn ich die Person direkt am Hörer habe und mit ihr sprechen kann, habe ich auch direkt mal einen Eindruck oder sowas und kann das, kann das einordnen, ne, oder eine gewisse Motivation auch dahinter erkennen durchaus. Aber wenn man ansonsten mit einem CV zu einer Führungskraft rübergerannt ist und dann gehört hat, oh ja, der CV liest sich ja quasi wie meiner oder die Person hat da und da auch gearbeitet oder sowas. Ne, da bist du ja komplett wieder in diesen massiven Verzerrungen drin, über die wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben. Und das sind die Erfahrungswerte, die ich durchaus aber auch heute noch mache, ne, wenn Leute wirklich nur auf Basis eines Dokumentes anfangen, Themen abzuleiten. So, und dann sind Gespräche manchmal richtig interessant und dann ist es natürlich blöd, wenn das direkt das erste Vorstellungsgespräch ist. Oh, das ist ja ganz anders, als es in einem CV irgendwie steht. Ne? Das kommt halt auch häufig. Und wenn man das im Vorfeld schon ausklammern kann, ist es natürlich für die Effektivität am Ende des Prozesses und für die Qualität der Bewerbenden, die ich insgesamt habe, natürlich super. Also ich denke da auch immer in Funnels, ne? Am Anfang viel und idealerweise am Anfang viel Zeit investieren und da muss ich halt vielleicht auch mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und durchaus mal 10, 15 Menschen anrufen, aber auch da bitte mit Fragen, die man sich vorher auf Basis der Anforderungsanalyse rausgeschrieben hat und auch da bitte wieder mit Antwortkorridoren, ne, dass ich das wieder so objektiv wie möglich einordnen kann. Also das ist so das, was ich in der Vergangenheit häufig, insbesondere im Austausch mit Führungskräften und Geschäftsleitungen gesehen habe, dass massiv viele Annahmen getroffen wurden, die durchaus dann im Gespräch auch validiert wurden. Ne? Da sind wir beim Confirmation Bias vielleicht sogar. Aber dass auch total falsche Annahmen getroffen wurden und das komplett falsch war, was man sich ausgedacht hat, auf Basis der eigenen Erfahrungswerte.
Ja, würde ich definitiv unterschreiben mit einer Ergänzung, nämlich bei Unsicherheit zu Themen im Lebenslauf und auch vielleicht, wenn man so eine Fragen hat, zu Antworten für die Fragen, würde ich auch den Hörer in die Hand greifen und die Annahmen, die ich im Kopf habe, einfach mal benennen und sagen, ja, habe ich das jetzt richtig verstanden oder nicht? Und das geht auch ohne Korridor aus meiner Sicht und ohne objektive Frage. Weil für mich geht es hier um Informationsgewinn und nicht zwangsweise um Assessment. Informationsgewinn für eine gute Auswahl, wer geht weiter und wer nicht. Da finde ich das einfach nur fair, weil ein Dokument spricht nicht mit einem, dann ist ein Punkt weggelassen oder einer ist zu viel, genauso bei den Antworten. Dann wurde eine Frage falsch interpretiert oder irgendwas wurde mit reingebaut, wo man halt irgendwie ein Fragezeichen hat. Mein Punkt ist, mal kurz miteinander sprechen, bevor man ein zu hartes Urteil bildet, wenn man die Möglichkeit dazu hat und wenn zum Beispiel wenige Bewerbungen da sind. Und
ja, unterstreiche ich. Sagt Tommy Artus ja auch bei uns im Podcast, ne, sprecht mal mehr miteinander. Ja. Und das stimmt auch. Und wenn man diesen Ansatz, den du gerade gewählt hast, dass es dann kein hartes Assessment ist, sondern die Annahmen durchaus formulieren am Telefonhörer, wenn ich das wiederum in meinem Beispiel mit den 10, 15 CVs exakt gleich mache, dann sind wir ja auch wieder bei einer gewissen Fairness. Ne? Das ist okay. Ja, finde ich total fein.
Also ich habe das bisher in jeder Rolle, die ich selber fürs eigene Team rekrutiert hat, immer gemacht mit den Vorabfragen, weil das einfach etwas ist, was mir sehr hilft. Ich habe auch da einiges schon gelernt und genau der Punkt, den ich gelernt habe, ist, manchmal ist es auch die Frage, die ich stelle, die vielleicht zu kompliziert ist oder anders wahrgenommen wurde, als ich sie meinte. Und das habe ich vor allem dann später im Verfahren auch gemerkt, weil so dann vielleicht die Interpretation der Themen, was ist eigentlich dieses Fachwissen, dann unterschiedlich war, sodass das Wissen dann zum Beispiel als hoch gerankt wurde, aber ich was ganz anderes meinte. Worauf ich hier hinaus will, ist, die Formulierung der Frage ist näher dran am Thema Survey, also Umfragenerstellung. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, eine gute Umfrage zu erstellen, als am Thema Interviewführung. Und das heißt, man muss sich gut Gedanken dazu machen. Ich würde es aber auch gern einmal konkret machen von einem sehr, sehr alten Recruiter-Prozess bei mir, den ich hatte in der Ausschreibung und wo ich eine Recruiterin gesucht habe. Klar, die Fragen kann ich dann so nicht mehr verwenden, aber oder vielleicht auch doch, mal gucken, kleiner Test, wer auch hier reinhört. Nein, aber da habe ich mir gedacht, überraschenderweise ist natürlich das Thema Eignungsdiagnostik für mich etwas, was sehr wichtig ist. Ja. Es ist zeitgleich aber auch etwas, wo ich sage, das kann man lernen, weil ich habe es auch gelernt. Und gerade für eine in Anführungszeichen Einstiegsrolle bei uns erwarte ich, dass bis zu einem gewissen Grad eine Offenheit dafür da ist, dass man Grundselektionsmittel auch mitbringt, aber vielleicht nicht in der Tiefe Eignungsdiagnostik auch schon komplett durchdacht und verstanden hat. Und ich habe mir damals überlegt, ich stelle 3 Fragen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Eine Skalenfrage, eine Auswahlfrage und dann auch eine offene Frage. Und meine Frage war, die erste war eine Skalafrage auf eine Skala von 1 bis 5. Wie gut schätzt du dein Wissen in Eignungsdiagnostik ein? Dann gab es eine Auswahlfrage, wo ich gesagt habe, welche Themen in der Rangfolge sind die validesten in der Eignungsdiagnostik. Da war dann sowas bei wie Kognitionstest, ich glaube sogar auch Bauchgefühl oder Menschenkenntnis und alles dazwischen einfach, wo man so eine Rangfolge machen sollte oder sich entscheiden sollte, kann mich gerade nicht erinnern. Und die finale Frage war, was ist deine Lieblingsfrage in Interviews? Und gerade der letzte Punkt war für mich, Fangfrage klingt so fies, aber es war letztendlich eine Fangfrage, weil die korrekteste Antwort darauf ist, ich habe keine Lieblingsfrage.
Ja, ja, ja.
Es kommt immer auf die Rolle drauf an. Und da hatte ich auch skurrile Fälle, wo Leute sagten, mein Kenntnis ist 4 bis 5. Dann haben sie noch die richtigen Auswahlmethoden ausgesucht, das lässt sich ja googeln. Und dann aber sagten, meine Lieblingsfrage ist, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ich sage jetzt irgendwas, ich frage immer nach Stärken und Schwächen. Und da war für mich schon klar, da passt irgendwas nicht zusammen. Aber auch da war das für mich kein Kriterium, um zu sagen, ich spreche nicht mal mit den Menschen, sondern es war für mich ein Indikator zu sehen, wie weit weg ist jemand von dem Thema, was ich wirklich auch erreichen möchte mit der Eignungsdiagnostik in der Rolle. Und das war in der Kombination für mich so gestellt, dass ich ganz gut erfassen konnte, wie tief steckt jemand in dem Thema wirklich drin. Und wo können wir auch im weiteren Verfahren auch ansetzen, also in dem nächsten Interview und vor allem dann auch in der finalen Runde. Und das hat sich bewahrheitet, dass die Menschen, die gerade bei dieser Fangfrage, der letzten Frage eben nicht erfasst haben, dass die mit denen davor zusammenhängen, dass dort das Wissen dann nicht ganz so tiefgehend war, wie es tatsächlich auch vielleicht selbst eingeschätzt wurde. Und das war für mich kein Auswahlkriterium, aber in Kombination mit relevanter, bisher gemachter Erfahrung als Recruiterin in einem Umfeld, was auch passt und vielleicht mit der treffenden Grundausbildung zu einem Thema, war das das Auswahlkriterium, was mich entscheiden lassen hat, mit wem spreche ich denn eigentlich?
Ja, ja, nachvollziehbar. Und es ist auch okay, dass es am Ende so ein bisschen eine Fangfrage ist. Ne? Finde ich gar nicht so sehr gut. Ich bin jetzt mit dir natürlich in dem Thema auch tiefer drin. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich in 95% der Unternehmen reingehst und Führungskräfte und auch gerade so hierarchisch gesehen ganz weit oben ansiedelst und du da mal nach einer Lieblingsfrage im Recruiting fragst oder in Vorstellungsgesprächen, wirst du immer eine Antwort bekommen und zwar nie, es kommt drauf an. Wir müssen doch erstmal Anforderungen bauen. Das wird nicht kommen, ne? Bin ich mir zu 100% sicher, sondern dann kommt sowas wie, was bringt dich denn am ehesten auf die Palme? Das habe ich schon mal von einem CEO gehört. Und dann gibt's, wo siehst du dich in 5 Jahren? Die Frage stelle ich immer. Und dann kommen da irgendwelche zusammengebauten Ideen dahinter, warum man das fragt. Das hatten wir auch schon mal in einer anderen Episode, weil ich das gefragt wurde. Aber ja, diese Lieblingsfragen. Ich glaube auch, dass du und ich wahrscheinlich auch im Recruiting-Prozess durchaus Lieblingsfragen haben. Die haben dann aber einen Anforderungsbezug, ne? Und die sind dann vielleicht nach der Star-Methode gestellt. Also das würde ich schon sagen, meine Lieblingsfrage ist immer die nach Situation.
Ja, das war für mich in der Situation wirklich sehr erkenntnisreich, weswegen ich das auch teile, weil gerade, und auch da hat wieder sehr geholfen, Menschen mit Recruiting-Erfahrung, die schon irgendwie so 2, 3 Jahre Recruiter waren, haben dann bei dem Thema irgendwie die verrücktesten Sachen ausgewählt, gerade auch bei der letzten Frage. Und ja, da waren auch Leute bei, die waren weniger erfahren oder kamen ganz woanders her. Da waren auch VertrieblerInnen dabei, kann ich mich erinnern. Die haben das mit logischem Menschenverstand auseinandergenommen und gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, was Eignungsdiagnostik ist. Ich habe die Mehrauswahl habe ich recherchiert. Aber meine Lieblingsfrage, ich glaube, ich würde Fragen stellen, die auch zur Rolle passen. Und da war für mich so, ach, da denkt jemand genau richtig für die Rolle. Ja. Und da bist du dann auf dem richtigen Weg bereits, wo du vielleicht bei anderen, die vielleicht schon zu festgefahren sind, in Anführungszeichen, nochmal viel Erklärungsarbeit hast, was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber es war für mich so in einem Dreieck wirklich sehr, sehr erkenntnisreich und super, super spannend.
Ja.
Ja, also deswegen, was könnt ihr morgen anders machen, wenn ihr das für euch als Möglichkeit habt, so vorab Fragen auch zuzusenden? Wenn es systemisch nicht abbildbar ist, kann man vielleicht auch sich sowas wie ein MS Forms basteln oder sonstiges und dann danach verschicken. Es kann für alle nur ein Erkenntnisgewinn sein, nicht nur für euch als Recruiterin, als Unternehmen. Es ist immer auch etwas Spannendes für die Leute, die sich bewerben. Nehmen wir mal mein Beispiel, da war dann doch recht klar, dass Eignungsdiagnostik offensichtlich wichtig ist für die Rolle, auch wenn es in der Stelle als nice to have war. Ja, das war dann schon etwas, wo auch einige darauf angesprochen haben, aber dann ist der Weg klar. Ja, das ist klar, wir befassen uns weitergehend damit. Wenn du keine Lust hast, dich dort reinzudenken, dann ist vielleicht die Rolle so, wie sie ausgelegt ist, zwar spannend, aber wenn du keine Lust hast, das zu lernen, dann ist es vielleicht auch nichts für dich, ja. Natürlich haben die meisten Leute Lust darauf, aber da kann man sich ganz gut Erkenntnisgewinn hinzuholen, um seine Entscheidung in der Dokumentenanalyse zumindest zu verbessern, auch wenn sie nicht perfekt zu machen. Ja?
Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zum Ende. Ne? Perfekt gibt es nun mal nicht, egal was wir da draußen treiben im Recruiting.
Genau, und wie gewohnt machen wir jetzt zum Schluss unsere Recruiting-Fragen aus der Hölle, Stefan. Und ich würde für mich hier mit dir starten wollen.
Ja.
Weil mich jetzt natürlich brennend interessiert, Stefan, was braucht es eigentlich, um dich mal so richtig aus der Haut fahren zu lassen?
Ja. Das ist total einfach zu beantworten. Das ist auch recht wenig. Schenke mir ein HSV-Trikot und ich raste sofort komplett aus.
Siehst du, und sofort weiß ich, ob du für den Job geeignet bist oder nicht.
Sofort weißt du das, ja, genau. Was habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt, Arthur, aber wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, auf deinem Stuhl natürlich.
Hier in Seckenheim? Kannst du vorher haben.
Boah, keine Ahnung. In 5 Jahren, was weiß ich denn? Vielleicht bin ich ersetzt durch KI oder ich bin eine KI oder ich werde Millionär und habe im Lotto gewonnen, obwohl ich da nicht drin spiele. Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich auf diese Frage antworten würde. In 5 Jahren bin ich im Reinen mit mir selbst, habe meine innere Mitte gefunden, bin total glücklich mit dem, was ich mache und bin grundzufrieden mit mir selber und allem, was ich tue.
Das klingt wie auswendig gelernt.
Das steht hier an der Wand.
Ja, ja. Genau, irgend so einen schönen Sinnspruch oder Sinnzitat nochmal eben kurz einmal abgelesen. Ja, genau. Ja, ja, danke. Eine Runde weiter.
Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.